ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Ess.
Die heutigen ZIP-Themen. Frankreich in Zentralafrika. Zeitbombe Deutsche Bank. Datenschutz in der EU. Die Opposition in der Ukraine. Die Lage in der Zentralafrikanischen Republik steht momentan auf der europäischen Tagesordnung. Frankreich hat gerade einen neuen Einsatz in diesem Land beschlossen und hat im Januar die europäischen Partner dazu gewinnen können, sich daran zu beteiligen. Es handelt sich um den zweiten Einsatz in Afrika unter Präsident Hollande, aber auch um den 50. Einsatz in Afrika seit der Dekolonisierung. Das französische freie Radio, Radio Canut aus Lyon, hat sich im Dezember mit Yannis Thomas vom Verein Survie über diesen neuen französischen Einsatz unterhalten. Radio Dreieckland, bitte.
Die Kolonisierung Zentralafrikas war besonders gewalttätig. Dabei wurde viel auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Eine harte Kolonisierung also, genauso wie die Entkolonisierung. Denn Frankreich ließ die Souveränität der zentralafrikanischen Bürgerinnen nie zum Ausdruck kommen. Die Einmischung Frankreich in Zentralafrikas Angelegenheiten geht auf Jean Bedel, Bokassas, Machtübernahme zurück. Er ist in Frankreich besonders dafür berüchtigt, dem ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing Diamanten geschenkt zu haben. Er herrschte von 1966 bis 1979. Dann hatte er zu viel über die Stränge geschlagen, denn er hatte sich zum Kaiser erklärt und näherte sich Gaddafis Libyen. Frankreich entschied also, seine Herrschaft zu beenden. Es schickte ein Expeditionskorps aus Fallschirmjägern, setzte ihn ab und setzte David Daco an seine Stelle ein. Diese war eine Art zwischenzeitliche Lösung. Er blieb nur 3 Jahre an der Macht. 1982 unterstützte Frankreich einen neuen Putsch von General Kolingba, der über die gesamten 80er Jahre herrschen wird. Mit der Wende am Ende des Kalten Krieges organisierte er freie Wahlen, wie es in anderen afrikanischen Ländern der Fall wurde. Diese Wahlen gewann Ange-Félix Patassé, der 10 Jahre lang an der Macht bleiben wird. Es sind 10 stürmische Jahre, in denen Frankreich oft interveniert. Ange-Félix Patassé wird mit Meutereien seiner Soldaten konfrontiert. Also löst Frankreich jedes Mal Kampfhandlungen aus, um ihn zu unterstützen. Patassé wird schließlich 2003 von Bozizé abgesetzt, immer noch mit der stillschweigenden Unterstützung Frankreichs und mit Hilfe des Tschads. Wir befinden uns jetzt in der Situation, in der Bozizé von einer Rebellenkoalition gestützt wurde, der Seleka. Wir gehen davon aus, dass es eine stillschweigende Unterstützung Frankreichs gab, denn in Bangui sind französische Soldaten stationiert, die nichts gegen den Sturz von Bozizé unternommen haben.
Woher kommt diese Koalition und wer sind es?
Es ist eine relativ neue Rebellion, die im August 2012 begonnen hat. Es ist eine Koalition aus hauptsächlich 4 Gruppen, die aus dem Norden des Landes kommen und die eine blitzschnelle Offensive durchführten. Sie starteten im Norden Anfang Dezember und Ende Dezember standen sie schon vor Bangui. Sie zwangen Bozizé zu Verhandlungen in Libreville unter der Schirmherrschaft von anderen Staatschefs der Region. Denis Sassou Nguesso, der an der Spitze der Republik Kongo steht, beteiligte sich sehr an diese Verhandlungen. Und der Tschad ebenfalls. Es wurde ein Handlungsrahmen errichtet, wonach Bozizé beseitigt werden sollte. Er würde den Präsidentenstatus behalten, aber er würde nicht mehr wirklich regieren. Zu den anderen Klauseln gehörte auch, dass Herr Tianguay aus der Opposition zum Premierminister ernannt werden sollte und dass politische Gefangene befreit werden sollten. Im März fand die Seleka, dass diese Klauseln nicht eingehalten wurden. Ende März ging sie wieder in die Offensive und in kurzer Zeit fielen das Regime und Bangui. Dabei griffen weder die französischen Truppen noch die afrikanischen Truppen der internationalen FOMAC ein. Das Regime fällt. François Bozizé flieht nach Kamerun und Michel Diotodia übernimmt die Macht.
Was bewegt diese vier Gruppen der Seleka? Sind es ideologische, religiöse oder wirtschaftliche Beweggründe?
Außer den allgemein erklärten Zielen einer Verbesserung der Situation gibt es weder eine politische noch eine religiöse Linie. Das Religiöse kommt in den Konflikt dadurch, dass diese Rebellion aus dem eher muslimischen Norden kommt, während der Süden eher christlich ist. Aber es wird offenbar keine klare politische Linie verteidigt. Es kommt also eher auf eine Plünderung des Landes hinaus. Die bewaffneten Gruppen bezahlen sich auf Kosten der Bevölkerung. Also wird die Struktur des zentralafrikanischen Staates seit dem Sturz von Bozizé völlig aufgelöst und es findet eine beträchtliche Plünderung statt.
Hier und da hört man vom Risiko eines Völkermords sprechen. Wer würde dann einen Völkermord an wen begehen?
Der Begriff des Völkermords sollte sehr vorsichtig benutzt werden. Es wird vor allem instrumentalisiert, um Angst zu erregen. Trotz der entsetzlichen Übergriffen und trotz der Benutzung dieses Begriffs durch diplomatische Verantwortliche wie Laurent Fabius und einem amerikanischen Verantwortlichen zeigen sich die Forscher viel gedämpfter über die Idee eines Völkermords. Es handelt sich vielmehr um einen Konflikt mit Kriegsverbrechern und Verbrechern gegen die Menschlichkeit. Aber es gibt nicht wirklich die Vorstellung von Seiten des Staates, einen ganzen Teil der Bevölkerung auszurotten, wie bei einem Völkermord. Die Lage sollte nicht unterschätzt werden, aber der Begriff Völkermord trifft meiner Meinung nach momentan nicht zu.
Wenn Frankreich eine Militärintervention beschließt, entscheidet es sich für eine Seite oder wie ist es?
Ich glaube, Frankreich interveniert als eine Art Polizist, wie oft gesagt wird. Das heißt, es versucht, die Situation zu stabilisieren, die in der ganzen Region auszuarten droht. Die Region ist bereits ziemlich instabil, mit den Nachbarländern Südsudan, Tschad und der Demokratischen Republik Kongo. Ich weiß nicht, welche Seite Frankreich unterstützen kann. Wenn es eine Seite unterstützt, glaube ich, dass es vor allem interveniert, um die Situation zu stabilisieren. Sonst könnte die Situation außer Kontrolle geraten und Frankreich würde diese Einflusszone verlieren.
Was sucht Frankreich in Zentralafrika? Geht es nur um Kontrolle und um die Einflusszone? Gibt es auch Reichtümer in Zentralafrika, die es für die französischen Unternehmen zu schützen gilt?
Es gibt einige Reichtümer. Es gibt ein Uranvorkommen, das für Areva von Interesse sein könnte. Es gibt Diamanten und Holz. Aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir bei Survie das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen, seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
Als Frankreich in Mali eingriff, sollte es nur wenige Monate dauern. Jetzt ist schon ein Jahr vorbei und es ist kein Ende in Sicht. Ganz zu schweigen von den Einsätzen in der Elfenbeinküste oder in Tschad, wo es jedes Mal wenige Monate dauern sollte, aber wo Frankreich immer noch Streitkräfte vor Ort besitzt. Schätzen Sie, dass auch in Zentralafrika die Soldaten mehrere Jahrzehnte bleiben werden? Und weitere Frage, wie sehen die Perspektiven für Zentralafrika aus? Wird es Wahlen geben?
Wie lange Frankreich bleiben wird? Gute Frage. Sicherlich nicht die angekündigten 6 Monate. Es ist extrem kurz, vor allem weil die afrikanischen Truppen der MISCA, die französischen Truppen allmählich ablösen sollen, offenbar weder über die notwendigen Ausbildungen verfügen, noch über ausreichend Material oder über die notwendigen Führungsstrukturen. Also werden wir bestimmt noch lange dort bleiben. Bei der Frage, wie es weitergeht, die Absicht ist wie in Mali, möglichst schnell eine legitime Macht zu finden. Also wird es sich wahrscheinlich darum handeln, möglichst schnell Wahlen zu organisieren, damit es sich dann nicht mehr um eine Scheinregierung handelt. Und von da aus die Institutionen des Staates wieder aufzubauen, die es in Zentralafrika nicht mehr gibt, mit der zusätzlichen Hauptschwierigkeit des Landes seiner Größe. Es kann sehr lange dauern, eine angemessene Verwaltung über ein so großes Gebiet auszubreiten.
Der zweite Beitrag des heutigen ZIPs ist von Radio Lora aus München. Die führten ein Interview mit Jutta Sundermann von ATTAC mit dem Titel Zeitbombe Deutsche Bank entschärfen.
Wir tun das immer wieder und aktuell haben wir es natürlich auch getan anlässlich der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bank. Die haben Zahlen vorgelegt, die unsere Argumente eigentlich deutlich bestärken. Als wir im Zusammenhang mit der Krise 2008, 2009 und folgende speziell auch gefordert haben. Nicht nur wir, damals sogar auch Angela Merkel, dass die ganz großen Banken, die so stark, so groß sind, dass sie Staaten erpressen können, dass sie nicht scheitern dürfen und im Notfall eine ganze Gesellschaft mit sich reißen. Damals haben wir das schon gesagt, dass man das ändern muss. Und die Deutsche Bank hat lange geschafft, den Eindruck zu erwecken, dass sie sehr, sehr stabil sei, dass sie relativ unabhängig bliebe, trotzdem, dass andere Banken da die Rettungspakete gebraucht haben. Schon damals haben wir gezeigt, dass die Deutsche Bank indirekt von diesen Rettungspaketen profitiert hat. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was die Doppelspitze der Deutschen Bank in Frankfurt verkünden musste, dann sieht man eben, die Deutsche Bank ist schwer am Rudern. Sie hat eine ganz, ganz massive Vielzahl an Prozessen auch laufen, hat dieses Jahr mehr als das Doppelte des Gewinns vor Steuern aufwenden müssen, um Prozesse abzuwenden, um juristische Kosten zu tragen und Rückstellungen für die nächsten Prozesse vorzunehmen. Und es gibt viele Hinweise, dass die Deutsche Bank sowohl ihren Glanz und Glamour verloren hat, als auch nach wie vor ein riesengroßes Risiko für die Gesellschaft ist. Wir müssen da was tun. Und was von der politischen Seite kommt, das ist nach wie vor erschreckend, zurückhaltend und langsam. Passend zum gestrigen Tag wurde auch von der Europäischen Kommission veröffentlicht, dass man doch viel vorsichtiger als vorher noch die Verlautbarungen war, einige Geschäfte der Banken einschränken will. Die Kommission hat wieder Abstand genommen von der Forderung, dass man die Banken aufspalten soll, dass es reine Investmentbanken auf der einen Seite und dann eben die klassischen Geschäftsbanken auf der anderen Seite geben soll. Sie hat jetzt immerhin ein bisschen was getan im Bereich der Eigengeschäfte der Banken, aber auch vorsichtiger als nötig. Und sie kommt nicht voran zu einem überzeugenden Konzept, wie man im Krisenfall in der Lage ist, eine Bank abzuwickeln, ohne dass die einen gigantischen Dominoeffekt auslösen kann.
Jetzt hat ja die Deutsche Bank immer behauptet, sie hat kein Geld vom Steuerzahler angenommen. Mal so gefragt, gäbe es denn die Deutsche Bank noch, wenn nicht die Steuerzahler ziemlich viel Geld in die Bankenrettung investiert hätten?
Nein, die Deutsche Bank hätte damals ihre Pleite anmelden müssen, wenn sie nicht Milliarden, unter anderem auch aus den USA, als dort der Riesenversicherungskonzern AIG gerettet werden musste. Und in Deutschland hat sie auch direkt profitiert von der Rettung der IKB und der Hypo Real Estate Bank. Das sind jedes Mal nicht die Rettungsgelder direkt an die Deutsche Bank geflossen, aber dadurch, dass die Rettungsgelder zur Verfügung gestellt worden sind, musste die Deutsche Bank eben in Milliardenhöhe Papiere nicht abschreiben. Und man hat sogar an einigen Stellen nachweisen können, dass die Deutsche Bank kriselnde Papiere, was sie wissen konnte, an die IKB zum Beispiel verkauft hat und damit die Krise quasi noch mit herbei organisiert hat und da aber selber erstmal vermeintlich fein bei rausgekommen ist. Inzwischen sind wir ja dabei, dass wir jeden Tag fast neue Meldungen bekommen von Hausdurchsuchungen bei der Deutschen Bank, von Staatsanwaltschaften in München und in den USA, die engagiert bestimmte Fälle aufklären und wo die Deutsche Bank jedes Mal auch doch dann zugeben muss, dass da viele Dinge sehr unsauber laufen.
Also die Gerichte funktionieren, das kann man sagen. Es gibt ziemlich viele Verfahren gegen die Deutsche Bank. Warum funktioniert die Politik nicht? Warum, Sie haben es ja schon angedeutet, es war in den letzten Jahren immer sehr viel die Rede davon, dieses Investmentbanking auszugliedern. Das wird ja auch von allen, glaube ich, oder von den meisten wirklich auch als sinnvoll angesehen. Warum wird diese Trennung nicht vollzogen?
Ja, weil es dann doch nicht ganz alle so sehen und weil wir leider seit langem die Situation haben, dass jeweils bestimmte Regierungen, jetzt zum Beispiel auf europäischer Ebene, sich besonders engagiert vor ihre Finanzbranche werfen, wenn deren Lobbyisten einzelne Forderungen ganz stark machen. Das ist bei vielen Finanzmarktregulierungen zuerst die britische Regierung, die ganz, ganz laut immer schreit, wenn ihre City of London, eine der wichtigsten Finanzplätze, die es auf der Welt gibt, wenn dort Einschränkungen drohen. Das wollen die nicht, weil das für sie ein Wirtschaftsfaktor und zentraler Standort ist. Wir haben aber umgekehrt auch oft genug Belege dafür, dass aus Berlin die Ausbremsaktionen kommen und dann Bedenken der deutschen Bundesregierung dazu beitragen, dass nicht die konsequentere Variante gewählt wird. Eine jede dieser Regierungen und auch die Entscheider in Brüssel, da ist es noch stärker, sind in sehr, sehr intensivem Kontakt mit den Lobbyisten der Finanzbranche, die weiterhin versuchen, Angst zu machen vor Regulierungen, die immer wieder dann sagen, dass ihre Handlungsfähigkeit einschränkt und dann am Ende entweder teurer wird für die Wählerinnen und Wähler oder Unternehmen einschränken könnte, die unter Umständen dann sich entscheiden, in anderen Teilen der Welt etwas zu tun oder wiederum bei den Wählerinnen und Wählern Angst vor Arbeitsplatzverlusten machen.
Jetzt sagen Sie ja, dass die Deutsche Bank für die nächste Krise nicht gewappnet ist. Was ist da los mit der Deutschen Bank?
Wir wissen, dass die Deutsche Bank jetzt erneut eine sehr, sehr ernüchternde Bilanz vorgelegt hat, wo auch die beiden Spitzen der Bank, Giine und Fitchen, ziemlich deutlich gesagt haben, dass das noch weit weg ist von den Zielen, zu denen sie wieder hinwollen, frühestens 2015, sagen sie. Wir haben aber in diesem Frühling einen neuen Stresstest für die Banken in Europa. Da gibt es ja eine Veränderung bei der Bankenaufsicht. Das übernimmt die Europäische Zentralbank und die hat eben diesen Stresstest am Start. Und sehr spannend ist, dass wir erst Ende letzter Woche von der OECD eine Studie bekommen haben, die feststellte, dass doch einige Banken, einige Großbanken in Europa sehr massiv unterkapitalisiert sind. Und da ist an der Spitze ist eine französische Bank, aber Nummer 2 und 3 der Sorgenkinder europaweit sind die Deutsche Bank und sind die Commerzbank. Und nach der OECD fehlen der Deutschen Bank für eine ausreichende Kapitalisierung 19 Milliarden Euro. Das ist richtig viel und das macht bei denen und auch bei uns die Prognose, dass dann der Stresstest im Frühling mehr als nur ein Schweißausbruch für die Deutsche Bank bedeuten kann.
Jetzt fordern Sie ja die Zerschlagung. Wie kann so eine Zerschlagung ausschauen der Deutschen Bank?
Ja, im Moment ist die Politik überall sehr zurückhaltend. Wenn wir uns was wünschen dürfen, würden wir sagen, es muss mehr geschehen als das, was jetzt die EU-Kommission sich noch nicht mal traut. Also diese Aufteilung nach Geschäftsbanken und den Investmentbanken ist ja ein Schritt, den wir und viele andere schon seit langem fordern, um die Risiken zu senken. Wir sagen aber auch, wir brauchen insgesamt andere Bankenkonzepte. Die Deutsche Bank hat sich lange Zeit immer dargestellt als das absolute Exportmodell und die Bank, an der in Deutschland nichts vorbeigeht. Im Moment ist sie vor allem die Skandalbank in Deutschland. Und wir sagen deshalb, man kann auch diskutieren, ob wir überhaupt solche großen privaten Banken brauchen oder ob man nicht das so viel mehr noch beschränkt. Man kann auch durch verschiedenste Regelungen, das geht von der Eigenkapitalanforderung los bis zu aufsichtsrechtlichen Geschichten, kann man überlegen, muss man das denn eigentlich so stricken, dass die Bank je größer, desto mehr Vorteile hat oder kann man nicht umgekehrt sagen, dass eine Bank, wenn sie so weiter wächst, dass dann zum Beispiel auch deren Eigenkapitalanforderungen nochmal anders steigen, weil richtig gefährlich sind für uns das Scheitern von besonders großen und besonders vernetzten Banken. Und wenn eine Bank ziemlich klein in ihrem Bereich irgendetwas tut, dann schadet eine Veränderung dort auch weniger im gesamten System. Wir haben in Deutschland auch eine sehr spannende Konstruktion mit Sparkassen, Volksbanken, eine Konstruktion, wo Banking auch ganz anders funktioniert. Die sind auch schon viel zu sehr im Flirt mit dem Investmentbanking nach wie vor, aber dort gibt es auch einige Diskussionen inzwischen über die Rückbesinnung auf das eigentliche Bankengeschäft, was nämlich eigentlich ursprünglich immer dafür da war zu sagen, es muss ein Finanzintermediär sein, der Spargelder einsammelt und Kredite vergeben kann und der eben nicht 100.000 verschiedene Formen von Eigengeschäften betreibt.
Also kurz und knapp, es richtet sich gar nicht allein gegen die Deutsche Bank, man könnte sagen, weg mit den Großbanken.
Ja.
Seit Monaten werden wir täglich mit dem Thema Datenschutz konfrontiert. Dass die Geheimdienste unsere E-Mails, Anrufe oder SMS-Nachrichten überwachen und sensible Daten abspeichern, das ist bekannt. Doch auch Smartphone-Apps sind nicht sicher. Das berichteten gerade die Tageszeiten Guardian und die New York Times. Herr Radio Korax aus Halle hat sich deswegen mit Dennis Rumberg vom Verein Digital Courage über den Stand des Datenschutzes in der EU unterhalten.
Konkret aber die Frage, wie sensibel ist denn die Gesellschaft mittlerweile für solche Dinge wie Datenschutz geworden?
Naja, gerade durch die Veröffentlichung von Edward Snowden aus dem letzten halben Jahr merken viele Menschen immer mehr, dass es eben doch wichtig ist, sich selbst zu schützen und aufzupassen, was ich preisgebe. Und viele Menschen, ja, fühlen sich so ein bisschen angeekelt, dass ihnen der große Bruder die ganze Zeit über die Schulter schaut und ihre E-Mails mitliest oder beim Spiel Angry Birds, du hast es erwähnt, einfach mal alle Daten gesammelt werden oder zum Beispiel Fotos, die ich übers Internet verschicke, auch direkt beim Geheimdienst landen.
Auch die Regierungen beschäftigen sich nun mehr oder weniger mit dem Thema Datenschutz. Zumindest gibt es mittlerweile in jedem Bundesland in Deutschland einen Datenschutz, mittlerweile bundesweit eine Datenschutzbeauftragte. Jetzt ist aber mal die Frage, welchen Einfluss bzw. welche Funktionen erfüllen denn die Datenschutzbeauftragten?
Die Datenschutzbeauftragten sind Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, wenn es eben ja Verstöße oder vermutete Verstöße von Unternehmen in Sachen Datenschutz gibt, bei Firmen, bei Behörden Und ja, da kann sich eigentlich jeder an seinen Datenschutzbeauftragten wenden. Oder manchmal werden die Datenschutzbeauftragten auch selbst tätig. So hat zum Beispiel der hamburgische Datenschutzbeauftragte im Moment ein Verfahren oder ist kurz davor, ein Verfahren gegen Google zu eröffnen.
Worum geht es denn da konkret?
Da geht es um schon länger zurückliegende Verstöße, dass Google nämlich seine Dienste zusammengelegt hat und deswegen auch die Daten übergreifend jetzt auswertet.
Hm. Du hast gerade gesagt, man kann sich an seine Datenschutzbeauftragte wenden bei Fragen und Ähnlichem. Inwiefern werden die denn in die Regierungsarbeit auch mit eingebunden, eben sozusagen als Expertengremium?
Naja, sie sind halt schon beratend tätig und werden zum Beispiel auf kommunaler Ebene oder auf Länderebene vor verschiedenen Datenschutzeingriffen eben auch befragt. Wenn zum Beispiel neue Videokameras irgendwo aufgestellt werden sollen, um öffentliche Plätze zu überwachen, dann fragt man in der Regel auch den Datenschutzbeauftragten, ob es da nicht andere Lösungen gibt. Ob man sich dann immer so daran hält, was der Datenschutzbeauftragte sagt, ist eine andere Frage.
Hm. Wir wollen mal auf die EU-Ebene blicken. Da gibt es natürlich auch einen Datenschutzbeauftragten. Das war bis vor wenigen Wochen Peter Hastings. Der ist jetzt eigentlich nicht mehr im Amt, weil seine Amtszeit vorbei ist. Und seit 2 Wochen hat deswegen sein Stellvertreter diese Position zumindest übergangsweise und dann übernommen. Das Problem dabei ist, dass es eben noch gar keinen richtigen Nachfolger für den Datenschutzbeauftragten gibt. Nun, woran liegt denn das?
Naja, der Datenschutzbeauftragte der Europäischen Union wird zwischen Parlament und dem Ministerrat ausgehandelt. Und da gab es 5 Bewerberinnen und Bewerber, die alle, soweit man das hört, aus EU-Kreisen sehr geeignet waren. Aber das sah der Ministerrat anders und hat das Ganze blockiert, sodass es jetzt gerade keinen richtigen Datenschutzbeauftragten gibt, sondern Peter Hastings und sein Stellvertreter das gemeinsam weitermachen erstmal.
Hm. Was ich auch gelesen habe, ist eben, das Gremium hat erklärt, es gäbe gerade keine geeigneten Kandidaten, um diese Position zu besetzen. Und darunter war, was natürlich so ein bisschen gemein ist, auch eben der Stellvertreter von Peter Hastings, der sich dort beworben hat. Also eigentlich ist das eine Schelte gegen den europäischen Datenschutz im Moment. Und ich möchte es mal so ein bisschen suggerieren, auch eine Einstellung, die die EU da übermitteln will. Oder wie siehst du das?
Genau, das sehe ich auch so. Also gerade, dass der Stellvertreter Giovanni Buttarelli, der 5 Jahre lang gute Arbeit geleistet hat als Stellvertreter, jetzt auf einmal nicht fähig sein soll, den Datenschutz in Europa zu vertreten, ist eigentlich ein Skandal und ist auf jeden Fall politisch gewollt, um den Datenschutz in Europa weiter zu schwächen. Weil gerade auch Peter Hastings und dann wohl der neue Datenschutzbeauftragte natürlich ihre Stimme auch erheben würden für eine starke Datenschutzreform, die ja gerade verhandelt wird.
Hm. Zu diesen Verhandlungen passend dazu natürlich auch die Diskussion, die sich jetzt seit Abschluss des Koalitionsvertrags wieder so ein bisschen ergeben hat, ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Der letzte Stand, den ich da hatte, war, dass der Bundesjustizminister Heiko Maas eigentlich auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes warten, weil da soll nämlich klargemacht werden, ob diese Vorratsdatenspeicherung denn rechtens wäre. Das hat sich nun aber geändert und zwar arbeiten die jetzt an dem Gesetz. Wie kommt es und was ist denn jetzt zu erwarten?
Ja, zu erwarten ist, dass ein Gesetz im Hintergrund ausgearbeitet wird und das dann schnellstmöglich eben nach dem Urteil des EuGHs präsentiert wird. Jetzt muss man natürlich irgendwie eine Glaskugel haben, um zu wissen, was der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, entscheidet in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Deshalb halte ich das nicht für besonders klug, jetzt schon ein Gesetz auszuarbeiten auf Grundlage eines Urteils, das man noch gar nicht kennen kann.
Und trotzdem haben sich Justizministerium und Innenministerium genau dafür entschieden. Vielleicht noch eine letzte Frage. Heute kam raus, dass die Opposition vorhat, einen Untersuchungsausschuss zum Thema NSA einzurichten. Wie sinnvoll ist sowas, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob das überhaupt klappt?
Naja, sinnvoll ist das schon, weil dann zum Beispiel Zeugen geladen werden könnten. Edward Snowden könnte nach Deutschland eingeladen werden. Und die Opposition und vielleicht auch mal die Große Koalition könnten darauf drängen, dass endlich aufgeklärt wird und dass endlich Tatsachen als solche auch benannt werden und die nötigen Folgen daraus gezogen werden.
Der letzte Beitrag des heutigen ZIPS ist von Radio Lora aus München. die versuchen, die Situation in der Ukraine aus noch einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dazu ein Text von Ulrich Gellermann, der unter rationalgalerie.de veröffentlicht wurde. Radio Lora mit kritischen und hoffentlich erhellenden Worten.
In den letzten Jahren haben die deutsche Regierung und die ihr angeschlossenen Medien eine interessante Zuneigung zur Opposition entwickelt. Natürlich nicht zu der in Deutschland, Gott behüte, nein, zu der in fremden Ländern, wie zu den libyschen Rebellen, die mit freundlicher Unterstützung der NATO ein kaputtes Land hergestellt haben, oder zum syrischen Widerstand, in dem nicht wenige einen mittelalterlichen Gottesstaat anstreben. Die neue Lieblingsopposition mischt gerade die Ukraine auf, weil, so wird in den Medien berichtet, das ukrainische Volk unbedingt in die EU will und die aktuelle Regierung lieber Wirtschaftshilfe aus Russland annimmt. Das Letztere geht natürlich gar nicht. Hatte man doch die Ukraine als künftigen Markt und auch geostrategisch schon fest zum EU-Block gerechnet. Und weil das so ist, stört es auch weder Medien noch Regierung sonderlich, dass die tapferen ukrainischen Rebellen Polizisten abfackeln und mit Stahlstangen und Molotow-Cocktails unterwegs sind. Genauso wenig ist die neue Liebe dadurch belastet, dass man den Hitlergruß auf den ukrainischen Barrikaden sieht. Dass eine der drei verbündeten Oppositionsparteien vom jüdischen Weltkongress als richtig antisemitisch eingestuft wird und tausende ihrer Anhänger mit schwarz-roten Fahnen des Nazi-Kollaborateurs Stefan Bandera durch die Gegend laufen. Wir haben ja unseren Vitali Klitschko, einen Zögling des sowjetischen Militärkomplexes. Sein Vater war Offizier in der Roten Armee, der Großvater im sowjetischen Geheimdienst NKWD, und Vitali boxte für den Armeesportclub CSK. Klitschko war inzwischen eher in Deutschland anzutreffen. Seine Klitschko Management Group GmbH hat ihren Sitz in Hamburg-Ottensen als in der Ukraine. Auf ihn setzt schon lange die Konrad-Adenauer-Stiftung mit freundlicher Organisations- und Propagandahilfe. Das Bündnis Klitschkos mit Nazis stört die Stiftung wenig. Damit auch der letzte Ukrainer weiß, wie gut Marktwirtschaft geht, hat die CDU-Stiftung einen Videoclip mit Balalaika-Musik und ukrainischen Untertiteln produziert, der an einem Kühlschrank demonstriert, wie Ludwig Erhards Marktwirtschaftstheorien funktionieren. Mit dem wird nun lustig gegen die Planwirtschaft agitiert, die es in der Ukraine nicht gibt. Und er erzählt, wie die Monopole durch Erhards Theorien ausgeschaltet werden. Angesichts der monopolisierten Bankenmacht im Westen, ein kapitaler Witz, aber vielleicht sind die Ukrainer ja unwissend. So unwissend wie die Mehrheit der DDR-Bevölkerung, die ihre Deindustrialisierung und deren hohen Arbeitslosenraten hinter dem Konsumangebot des Westens einfach nicht erkennen konnte. Dass es in der EU Armenhäuser gibt, wie in Griechenland und Portugal, erzählt die CDU-Stiftung natürlich nicht. Stattdessen schwafelt die Stiftung vom demokratischen Wiederaufbau und der außenpolitischen Verankerung in einer transatlantischen Wertegemeinschaft. Dass uns gerade die transatlantische Gemeinschaft auf direktem Weg in den Afghanistan-Krieg geführt hat, steht auch nicht gerade im Mittelpunkt der CDU-Agitation. In einem der EU-Länder, die künftig die Partner der Ukraine sein sollen, in Rumänien, wird schon mal auf die Teilung des Landes spekuliert, in einen europatreuen Westen und den russlandtreuen Osten. Zugleich meldet die größte Zeitung Rumäniens, Adeberul, die dem Ölmagnaten Dinu Patriciu gehört, territoriale Ansprüche auf angeblich rumänische Gebiete in der Ukraine an und erwägt eine militärische Intervention. Willkommen im Europa der uneigennützigen Vaterländer. In der Süddeutschen Zeitung warnt der Bellizist Daniel Brössler davor, die Ukraine den Russen zu überlassen. Im Deutschlandradio wird vor der tödlichen Umarmung der Ukraine durch Russland gewarnt. Außenminister Steinmeier versteht, eine frustrierte Opposition, die seit Tagen und Nacht spürt, dass sich nichts bewegt. Das Öl, das aus dem Westen in den beginnenden ukrainischen Bürgerkrieg gekippt wird, erinnert fatal an die Kriegsbegleitungstöne zu anderen Bürgerkriegen. Eines ist sicher. Vitali Klitschko war bei den bisherigen Wahlen, die von den EU-Beobachtern damals nicht bemäkelt wurden, immer dritter Sieger. Vielleicht klappt es ja jetzt, wenn nur lange genug mit dem Kühlschrank Ludwig Erhards auf die Ukraine eingedroschen wird.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.